Udo Jürgens, Atlantis sind wir. Roland Kaiser hat sich das gewünscht. Er ist heute im Tischgespräch zu Gast. Ich bin Gesa Rünker. Sie haben im Münsteraner Tatort mitgespielt. Mhm. Jan-Josef Liefers und Axel Prahl. Und mittendrin dann Roman König, ein Sänger.
Ja.
Wie war das?
Ja, die Geschichte war ganz lustig. Ich habe irgendwie mal gedacht, ich müsste mal mitspielen. Ich habe dann die beiden Autoren, die ich kennengelernt habe, Herrn Kanz und Herrn Hinter, gesagt, ich würde gerne mal bei euch so eine Rolle spielen, ein Hausmeister, der irgendwie ein Fahrrad umkippt oder irgend sowas. Ja, ja, haben die gesagt, alles gut. Und nach einem Jahr rufen sie mich an und sagten zu mir, du, wir haben jetzt eine Rolle hier geschrieben für diese, also eine Episodenhauptrolle. Bis 13 Drehtage. Ich sage, okay, alles klar, ich guck mir das an. Das Buch bekommen, dachte ich, das ist lustig. Also so ein Gesangskünstler, der also allen Frauen, mit denen er eine Nacht verbringt, die zwingt, sich eine Tulpe an die Fessel tätowieren zu lassen, das zu schön überdrehter, völlig bekloppter, von sich überzeugt, der kann, den spiele ich jetzt gerne, mache ich gerne mit, den Spaß. Und es war wirklich sehr, auch extrem erfolgreich, dieser Tatort, mit den beiden Herren. Und seitdem ich bin mit den beiden recht gut befreundet, mit Alex, mit Axel und mit Jan, das sind wirklich witzige Menschen, auch tolle Menschen. Es hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe festgestellt, ich bin kein Schauspieler. Wahrlich nicht. Das wäre nicht mein Beruf.
Singen und hören können Sie selbstverständlich. Tanzen mussten Sie feststellen, aber nicht.
Null. Ich habe den Versuch unternommen, zu Beginn meiner Karriere, habe in Berlin so einen Jazz-Dancing-Kurs mitgemacht. Bei einem Choreografen namens Milton Jones, der vorher im Broadway hat er inszeniert. Also Tanzler einladen. Ich habe den, glaube ich, 3 oder 4 Wochen mitgemacht und dann irgendwann rief er mich in sein Büro und sagte mir, ich muss mal mit dir reden. Ich sage, ja, gern. Hatte so einen Umschlag in der Hand, sagt er, hier, das ist jetzt dein Geld wieder für den Kurs. Ich sage, warum? Die anderen haben gesagt, solange du mit denen mitrobst hier und alle kaputt machst, du machst die Leute fertig, die werden nie lernen, dass sie tanzen können. Ich möchte dich bitten, jetzt die Kurs zu verlassen, auch nicht mehr wiederzukommen.
Das war schon hart, ne?
Das war hart. Aber ich war auf der anderen auch froh. Ich dachte, okay, du hast es, du kannst es nicht. Also lass es auch. Und bei unserer jetzigen Sommertournee haben wir jetzt einen Choreografen dabei gehabt. Wir haben so ein paar Bläser mit jetzt genommen und die machen also wirklich total gute Tanzeinlagen. Er hat mich zum Glück außen vor gelassen, sagte, ich lasse dich weg, sagte, du kannst es eh nicht. Also,
Sie lassen jetzt tanzen?
Ja, ich habe jetzt übertrieben, was Sie sagen, aber ich kann es halt nicht. Ne? Und das muss man mal eigentlich, wenn man nicht kann. Ja?
Das Konzert, ne? Das Spielen in der Halle vor Publikum oder Open Air, das macht großen Spaß, oder?
Ja, ich sag mal, jeder Beruf hat eine Schokoladenseite. Sie haben mir von mir erzählt, bevor wir anfingen, zu sagen, ich kann wieder mal aufs Mikrofon, das ist das Schönste für mich. Für mich sind es die Live-Konzerte, die für mich die Krönung meines Berufes sind. Das Schönste ist ein Live-Konzert, dann kommen die Studioaufnahmen, dann kommen die Fernsehsendungen, die Rundfunksendungen. Was ich gar nicht mag, ist fotografiert werden. Aber das ist so eine Sache, die ist von persönlicher Ansicht. Ja, das ist, die Krönung ist einfach Live-Konzerte spielen, klar.
Fotografiert, weil Sie dann nicht auf dem Bild sehen wollen, oder?
Wenn Sie bei irgendwelchen Album-Sessions sind, 2 mal 8 Stunden gucken sollen, wie man gucken soll, dann, das macht mich verrückt. Das ist nicht schön.
Sie leben schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten in Münster. Die Stadt gefällt Ihnen?
Die Stadt ist wunderschön. Die Stadt hat das, was ich möchte. Ich habe hier meine Kinder großziehen können und alles, was man braucht, hat die Stadt. Es ist eine hohe Lebensqualität, die Stadt. Jeder Mensch hat hier Platz, mehr Platz in manch anderer Großstadt. Ich finde, Münster ist eine wunderbare Symbiose aus alles, wie gesagt, was eine Großstadt hat. Aber gleichzeitig noch, also hier gibt es noch mitten in der Stadt Kuhwiesen. Das ist schon ganz schön eigentlich. Ich mag das gerne, hier zu leben.
Ist auch eine Studentenstadt, eine beliebte.
Eine junge Stadt, ja, richtig. Also, und auch eine relativ, sagen wir mal, was ich auch sehr schätze, Münster ist die Stadt in Deutschland, die bei der letzten Wahl die AfD, glaube ich, nicht mal 3,1% hatte. Das macht mich schon sehr stolz, Münsteraner zu sein, muss ich sagen.
Dresden hatten wir schon angesprochen,
ja.
Die Kaisermania.
Ja.
Da haben Sie auch eine große Bindung zu, ne? Dass diese Stadt.
Ja, war in den frühen 90er Jahren das erste Mal da. Und als Westberliner wusste ich genauso wie Sie wahrscheinlich, war für uns Dresden weit weg. Und wir für sie auch, weil man hat sie mal das Tal der Ahnungslosen genannt, weil die konnten noch kein Westfernsehen sehen. Man wusste nur, das heißt Elbflorenz und ich war das erste Mal da. War ein sonniger Tag an einer Elbe und die Cafés waren auf, die Menschen flanierten da. Ich dachte, ja, jetzt verstehst du, warum es Elbflorenz heißt. Schon schön. Hochkulturstadt eigentlich durch die vielen Bauten, die August der Starke hinterlassen hat. Das sind wirklich wunderschöne Bauten, die da gemacht wurden. Ich habe mich ein bisschen in die Stadt verguckt, muss ich zugeben. Und die Menschen mögen mich vielleicht auch ganz gern da. So. Und habe dann 2003 das erste Mal am Elbufer gespielt im Rahmen der Filmnächte. Damals waren 3.500 Menschen da und danach waren es dann ein Jahr später 6.000 oder so. Und jetzt sind es pro Jahr eigentlich mindestens 50.000, dieses Jahr sind es wieder mehr. Letztes Jahr waren es 72.000, weil wir dann 6-mal spielen durften. Diesmal dürfen wir 5-mal spielen. Das ist schon erstaunlich, dass man da so viele Menschen jedes Jahr zu Gast hat, zumal es nicht nur noch Dresdner sind, sondern sie kommen mittlerweile aus ganz Deutschland, aus Österreich, Schweiz. Im letzten Jahr war eine Dame aus Neuseeland da, die hat ihre Karte bekommen von ihrem Sohn zum Geburtstag. Da kamen Leute schon mit dem Fahrrad angefahren aus der Schweiz, andere gerudert mit dem Ruderboot. Das ist schon ungewöhnlich. Also da sind ja, wenn sie wollen, 12.000 Zuschauer, aber die Wiesen sind voll, die Brücken sind voll, da haben sie pro Konzert 20.000 Menschen, die ihnen da zuschauen. Die Stadt ist voller Euphorie, gut gelaunter Menschen, also es ist irre.
Und die Verbindung nach Berlin ist noch da? Und regelmäßig da?
Ja, ich habe mehr als einen Koffer, nämlich eine Wohnung in Berlin nach wie vor. Und interessanterweise, als ich damals dann anfing, in meinem Beruf zu arbeiten, dachte ich, dann war ich oft in der Waldbühne als Gast, bei Joe Cocker, bei Tina Turner, bei McCartney war ich, bei den Stones einmal. Also da mal auftreten wäre natürlich, boah. Aber das wird nicht gehen, das schafft man nicht. Das wird nicht gehen. Und da habe ich vor knapp 4 Jahren das erste Mal gespielt. Das war ein besonderer Moment, muss ich sagen, auch für meine Band. Das ist schon, dieses Jahr spielen wir 2-mal da, das ist schon Wahnsinn. Also, es ist schon erstaunlich, was man so im Leben dann erlebt. Ne? Aber all das kam erst nach meiner Operation. Ja. Ne?
Was ist Wahnsinn daran? Also was ist so dieses super Faszinosum?
Das sind halt wirklich 44.000 Menschen da, die wenn sie in 2-mal da spielen, 22.000 Menschen pro Abend. Ich bin kleiner Junge aus dem Wedding, der plötzlich da spielen darf, ja. Das ist schon eine große Ehre und mein Beruf macht mich sehr demütig und sehr dankbar, muss ich sagen. Das ist ein großes Glück. Wir haben jetzt in diesem Jahr schon weit über 300.000 Tickets für die Open Airs verkauft. Das ist Wahnsinn. In der Zeit, in der es viele schwer haben, so ein Glück zu haben, ich darf dieses Jahr vom Schloss Schönbrunn spielen, da wo ich das letzte Mal Forest Reisand gesehen habe. Also das muss man die Wiener Philharmoniker spielen. Das ist schon eine große Ehre, ja.
Demut und Respekt singen Sie an in Ihrem Lied Bis zum letzten Atemzug,
ja,
auf dem Album Perspektiven.
Ja.
Das sind so Begriffe für Sie, die schon eine Rolle spielen, ne? Demut,
ja,
Respekt.
Ja, das ist, muss man auch haben, finde ich. Wenn man mit so viel Glück gesegnet ist, sollte man das haben. Respekt sollte man eh vor seinen Mitmenschen haben und vor der Schöpfung, finde ich. Und wenn man das lebt, ist es auch eine Form von Gebet, die man täglich sprechen kann.
Das Album Perspektiven klingt in einigen Stücken ein bisschen resümierend, haben wir zum Teil auch angesprochen. Alles ist okay, Zuversicht, aber es geht noch weiter. Ne? Es ist noch kein Resümee. Sie wollen
nein, auf jeden Fall
noch weiter.
Ich fange ja gerade an. Mein Gott, ich bin gerade erst 71. Wenn du machst halt so lange, mein Gott, solange du gesund bist.
Roland Kaiser, haben Sie einen Wunsch für die Zukunft?
Ja, dass wir alle erleben, dass der Krieg in der Ukraine aufhört, dass der Krieg, was wir wahrscheinlich nie erleben, dass der Krieg weltweit mal aufhört. Weil wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nie einen Tag Frieden auf der Erde gehabt. Irgendwo war immer Krieg. Aber dass die Menschen damit mal aufhören, dass wir uns wirklich darauf besinnen, dass wir trotz aller anderen Sorgen, die wir haben, uns immer noch darum kümmern, dass die Welt nicht kaputt geht, wir die nicht die Ressourcen so ausbeuten, wie wir es tun. Und dass die alle, die uns zuhören und Sie und ich gesund bleiben.
Das war das Tischgespräch. Heute zu Gast der Unterhaltungskünstler Roland Kaiser. Ich bin Gesa Rünker. Roland Kaiser, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Danke sehr.
Sie hörten die Wiederholung des Tischgesprächs vom 7. Juni.
Die deutschen Nazis brachten die Techniken mit, die man foltert, tötet und Menschen verschwinden lässt.
Chile 1973. Das Militär putscht gegen Präsident Salvador Allende. General Pinochet regiert mit Folter und Mord. Es helfen ihm dabei deutsche Nazis.
Rauf gehörte zu der Abteilung Finale Lösung.
Walter Rauf, gesuchter Kriegsverbrecher, zuständig für das Verschwindenlassen ermordeter Menschen.
Die Leichen wurden in den Schredder der Fischfabrik geworfen.
Pinochets deutsche Paten. Doc 5, das Feature. Heute um 13 Uhr, um 20 Uhr und jederzeit in der WDR 5 App. Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Morgen. Bei einem Bootsunglück in Italien ist offenbar eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die 20-Jährige wird seit Freitagmittag vermisst. Sie war mit Freunden auf dem Iseo-See in Norditalien auf einem Schnellboot unterwegs, fiel ins Wasser und ging unter. Anna Giordano für WDR aktuell.
Während es zunächst hieß, die junge Frau sei freiwillig ins Wasser gesprungen, stellten die Ermittlungen im Laufe des Tages heraus, dass es sich um einen Unfall handelte. Eine 23-jährige Freundin ohne Bootsführerschein hatte sich ans Steuer gesetzt und das Boot so plötzlich beschleunigt, dass die 20-Jährige, die am Bug gesessen haben soll, in den See stürzte. Weil sie nicht wieder auftauchte, verständigten die Freunde sofort die Rettungskräfte und kehrten zu ihrem Campingplatz im Ort Pisogne zurück. Italienischen Medienberichten zufolge waren die jungen Leute alle stark betrunken, bis auf den Sohn des Bootsbesitzers. Die Rettungskräfte sehen aktuell kaum noch Hoffnung für die 20-Jährige aus Bayern, auch weil der See an der Unfallstelle etwa 180 Meter tief ist.
In Spanien warnt der Wetterdienst weiter vor schwerem Unwetter. Fast alle Regionen des Landes sind in Alarmbereitschaft. Gestern hat es vor allem im Nordosten Spaniens heftig geregnet. Messstationen haben dort in 24 Stunden so viel Niederschlag gemessen wie sonst in einem Monat. Marc Hoffmann, WDR Madrid.
In vielen Orten wurden Straßen überflutet, Keller und Tiefgaragen liefen voll. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, mussten in der Provinz Castellón mehrere Personen aus Fahrzeugen gerettet werden. In den Pyrenäen wurden zwei Sportler offenbar von den Wassermassen überrascht und sind ertrunken. Am Flughafen von Palma auf Mallorca kam es nach Medienberichten wegen heftiger Stürme zu Verspätungen. Der spanische Wetterdienst warnt für das gesamte Wochenende vor anhaltenden Unwettern. Im Laufe des Sonntags erwarten die Meteorologen besonders in der Mitte der Iberischen Halbinsel starken und lang anhaltenden Regen, begleitet von schweren Gewittern.
Weitere Meldungen im Überblick. Bundesverkehrsminister Wissing will der Deutschen Bahn mehr Geld zur Verfügung stellen, um Strecken zu sanieren. Der Bild sagte er, dass geprüft werde, 45 Milliarden Euro in den nächsten Jahren auszugeben. Bisher ist es knapp die Hälfte. Am Zustand der Schienen gibt es immer wieder Kritik. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert über 30 Milliarden Euro Investitionen. In Israel haben laut Medien gestern wieder Zehntausende gegen die Regierung demonstriert. Den Berichten zufolge kamen in Tel Aviv über 100.000 Menschen zusammen. Seit Monaten gibt es Massendemos gegen Israels Regierung. Die hatte Ende Juli ein umstrittenes Gesetz beschlossen, das die Gerichte einschränken soll. Kritiker sehen das als Gefahr für die Demokratie. In Taiwan wurden 3000 Menschen evakuiert als Vorbereitung auf einen Taifun. Der Tropensturm soll laut Behörden sintflutartigen Regen und starken Wind bringen. Deshalb wurden auch Inlandsflüge gestrichen. In manchen Städten und Landkreisen bleiben außerdem Schulen geschlossen. Laut der taiwanesischen Präsidentin ist es der erste Taifun seit 4 Jahren, der die Insel trifft.
WDR aktuell aus der Region.
Zum 21. Mal findet heute der Münstermarathon statt. Die Veranstalter sprechen von einem Teilnehmerrekord. Fast 10.000 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. Kaspar Winkel, WDR Münster.
Davon wollen rund 2000 Läuferinnen und Läufer die gesamte Strecke über die gut 42 Kilometer absolvieren. Tausende weitere laufen als Teilnehmer von Staffeln immer nur ein Teilstück. Start ist um 9 Uhr vor dem Münsterschen Schloss. Der Kurs führt durch Münster City und die westlichen Stadtteile Gievenbeck, Rooksel und Nienberge. Kurz nach 11 wird der schnellste Mann im Ziel auf dem Prinzipalmarkt erwartet, etwas später die erste Frau. Rund um das Laufspektakel gibt es einen bunten Mix an Unterhaltung mit Kleinkunst, Musik und Bühnenprogramm.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: schnell setzt sich heute überall die Sonne durch. In Bad Münstereifel bis 22 Grad, in Bochum bis 23, in Attendorn bis 24 Grad. Morgen sieht's ähnlich aus, erst örtlich Nebel, später überall Sonne bei 22 bis 29 Grad. Die Zeit 7.04 Uhr. WDR, die Verkehrslage: die A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen ist zwischen Osnabrück-Nahne und Kreuz Osnabrück-Süd wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Und auch die A46 Düsseldorf-Wuppertal ist in beiden Richtungen zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Holthausen bis Montag früh gesperrt. Die beiden Tunnel Wersten und Universität werden gewartet.
WDR 5 Kinderhörspiel.
Das WDR5-Kinderhörspiel. Ja, genau. Mit mir, Fritz Schäfer. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wenn es allerdings nach Alice Eltern geht, dann wäre es besser, ihr würdet gleich wieder gehen. Und wenn ihr unbedingt bleiben wollt, dann haltet gefälligst Abstand. Alice Eltern haben nämlich eine regelrechte Riesenangst vor Bakterien, Bazillen, Keimen, Erregern, Viren. Und besonders Kinder halten sie für furchtbar, dreckig und ansteckend. Bei solchen Eltern ist Alice wirklich nicht zu beneiden. Um die Geschichte, die wir jetzt über sie hören, beneide ich sie allerdings schon. Jetzt für euch im WDR 5 Kinderhörspiel Kicheritis.
Diese grässlichen kleinen Schmutzfinken, die ständig in der Nase bohren und überall Dreck und Bazillen verbreiten.
Es ist wirklich eine Schande, dass es so wenig gute Eltern gibt wie wir, die mit allen Mitteln gegen Schmutz und Krankheit ankämpfen.
Schatz, hast du deine Schnürsenkel heute schon desinfiziert?
Selbstverständlich. Reichst du mir bitte die aufgebackene Zeitung aus dem Backofen?
Ja.
Sie müsste inzwischen sterilisiert... Alice?
Kind, was ist mit dir?
Du bist doch nicht etwa erkältet?
Bazille! Die Ärztin hat doch gesagt...
Alice, du gehst sofort!
Schatz, sie hat sich erkältet. Tu doch was!
Ja, ist ja gut. Moment. Alice, du gehst sofort... Hier, Herzchen.
Ja.
Deine grüne Atemmaske.
Ja, schnell aufsetzen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sollen wir denn jetzt machen?
Was ist denn das für ein schwachsinniges Kichern? Alice, du gehst sofort auf dein...
Schatz, wenn sie sich den Virus eingefangen hat...
Ruhig, nicht vor dem Kind. Die Ärztin hat doch einen Abstrich genommen und hätte uns längst... Alice, du gehst sofort auf dein Zimmer und kommst nicht raus, bevor du...
Kicheritis. Hörspiel von Robert Schön nach dem gleichnamigen Roman von Gwen Lowe.
Mr. und Mrs. Dent gehörten nicht zu der Sorte Eltern, die gern Kinder um sich haben. Am wenigsten ihr eigenes, Alice. 11 Jahre alt und nun dazu verdammt, sich die nächsten Wochen in ihrem Zimmer zu Tode zu langweilen.
Sie können mich nicht einfach einsperren, nur weil ich erkältet bin. Das ist illegal!
Schatz, ist das wirklich illegal?
Ivo, der neue Superminister für Sauberkeit und Ordnung hat höchstpersönlich angeordnet, dass erkältete Kinder aus dem Verkehr gezogen werden müssen.
Endlich mal einer, der was tut.
Wie man hört, hat er große Pläne. Spielplätze schließen, streunende Katzen ausrotten, keimverseuchte Kindergeburtstage verbieten.
Oh, was für ein Mann. Was für sinnvolle Regeln.
Schatz, deine Maske ist verrutscht. Auch für das strenge Verbot von Kichern und Lachen gebührt ihm allerhöchster Respekt.
Allerhöchster.
Vier Tage sitze ich jetzt schon hier rum.
Nach vier Tagen, eingesperrt in ihrem Zimmer, hätte Alice am liebsten geschrien vor Verzweiflung. Ihre Nase lief immer noch und sie war so unglücklich wie noch nie.
Wenn ich doch wenigstens einen Hund hätte.
Aber flohverseuchte Haustiere kamen für ihre Eltern natürlich nicht in Frage. Ein Hund wäre Alice am liebsten gewesen. Aber sie würde alles nehmen. Hauptsache, es würde leben.
Naja, alles vielleicht doch nicht. Was soll ich denn mit einem ausgewachsenen Komodo-Waran in meinem Zimmer?
Also, während Alice sich irgendein Haustier mit Ausnahme eines ausgewachsenen Komodo-Warans herbeisehnte, heulte plötzlich eine Sirene auf und brachte sie zurück in die Gegenwart.
Das bedeutet nichts Gutes.
Alices Herz klopfte wie wild. Sie wusste, dass die Sirene nichts Gutes zu bedeuten hatte.
Mann, das habe ich doch eben schon gesagt.
Alice spähte durchs Fenster und sah, wie einige Polizeiautos und 5 lange schwarze Limousinen vor dem Haus zum Stehen kamen.
Sofort aufmachen! Wir müssen Ihre Tochter aufgrund einer behördlichen Anordnung mitnehmen.
Alice stockte der Atem. Während die Polizisten fast die Tür eintraten, konnte sie von ihrem Platz aus direkt in das Fenster der schwarzen Limousine schauen. Dahinter saß, perfekt gekleidet und jedes Haar einzeln nach hinten gegelt, der neue Superminister für Sauberkeit und Ordnung. Er blickte starr auf das Haus, dessen Tür sich nun öffnete. Alice' Eltern waren außer sich. Nicht wegen ihrer Tochter, nein. Die Agenten des Ministers hatten sich vor dem Betreten des Hauses die Schuhe nicht abgetreten.
Mann, jetzt mach doch mal hinne!
Wie bitte?
Du sollst dich beeilen! Wenn die mich erwischen, bin ich geliefert. Garantiert hat die Ärztin bei der letzten Untersuchung irgendein Virus bei mir gefunden und ans Ministerium gemeldet. Also jetzt oder nie!
Ja. Jetzt oder nie, dachte Alice und kletterte rasch aus dem Fenster ihres Zimmers. Zum Glück war es dunkel und sie gelangte unentdeckt über die preisgekrönten Blumenrabatten des Nachbargrundstücks hinunter zum Fluss, wobei sie versehentlich die diesjährige Goldmedaillendaille zertrat.
Ja, sorry, war ja nicht mit Absicht.
Ja, ist ja gut. Also, sie gelangte zum Fluss, wo sie sich unter einer Brücke niederkauerte.
Hey, Agis, lass mich wenigstens schlafen. Ich will schlafen.
Wen haben wir denn da?
Als Alice am nächsten Morgen aus tiefem Schlaf hochschreckte, stand ein riesiger Polizist vor ihr.
Was machst du hier unter der Brücke? Du müffelst!
Stimmt doch gar nicht.
Oh doch, und du bist völlig verdreckt.
Was?
Also komm mit.
Nein, warum?
Weil wir seit kurzem den Auftrag haben, schmutzige und schlecht riechende Kinder aufzuspüren, einzusammeln und in die vom Superminister für Sauberkeit und Ordnung genehmigte, von Grund auf desinfizierte Säuberungs- und Lehranstalt von Triton Mel zu bringen. Du bist hiermit festgenommen.
Wieso denn?
Name?
Ich heiße...
Schaudernd dachte Alice an das Gesicht, das sie auf dem Rücksitz der schwarzen Limousine gesehen hat. Der Polizist hier durfte auf keinen Fall erfahren, wer sie war.
Name!
Ich heiße...
Zum Glück tuckerte auf dem Fluss gerade ein kleines blaues Boot vorbei, auf dessen Bug der Name...
Portland
Maid prangte.
Portland? Was ist denn das für ein Name?
Ganz normaler Name. Portland Maid.
Na los, rein mit dir, Portland Maid.
Hey, sie tut mir weh.
Mach schon, ich muss Kinder abliefern. Jede Menge Kinder abliefern.
Der Polizist stieß Alice so grob in den Streifenwagen, dass sie der Länge nach auf den Rücksitz plumpste und dabei auf dem Schoß eines schmuddeligen Jungen landete.
Heißt du wirklich Portland Maid?
Ja, und du?
Ich bin Kevin Modder. Meine Mom ist gerade ins Krankenhaus gekommen und mein Alter ist im Knast. Naja, und dann haben sie mich halt geschnappt.
Keine Sorge, ihr kleinen, stinkenden Dreckspatzen. Miss Grammaticus wird euch in Triton Mel schon wieder auf Vordermann bringen.
Eine halbe Stunde später hielt der Wagen vor einem riesigen Tor. Jeder Zentimeter davon war auf Hochglanz poliert. Die Bäume an der Auffahrt waren ideal zum Klettern. Aber Alice entging nicht, dass alle überhängenden Äste brutal abgehackt waren. Kein Blatt verschandelte die makellos saubere Straße.
Ach du fette Frittenbude, ist das sauber!
Als Alice und Kevin aus dem Streifenwagen kletterten, erblickten sie weit und breit keine fette Frittenbude, sondern ein hässliches Plastikschild neben der Tür des herrschaftlichen Haupthauses. Darauf stand Triton Mel.
Wo aus nutzlosen Schmutzfinken perfekte Musterschüler werden.
Na, das ist ja mal eine nette Begrüßung.
Guck mal, Kevin, das Schild ist ja locker und dahinter ist noch eins. Willkommen in Triton Mel, wo jeder Tag ein Abenteuer ist. Spaß und Spiel gibt's nie zu viel.
Hey, hier wird nicht geschnüffelt. Los, beeilt euch. Die Direktorin Miss Grammaticus wartet schon.
Miss Grammaticus Büro glich eher einer Kathedrale. Abgesehen von einigen Uhren an den hohen Wänden, deren Zeiger alle in exaktem Gleichschritt zu marschieren schienen, war der komplette Raum in frostigem Weiß gehalten.
Aha, zwei nichtsnutzige Neuzugänge.
Neben dem blendend weißen Schreibtisch lag auf einem blitzweißen Teppich ein riesiger Bluthund. Pechschwarz mit bedrohlichen Lefzen.
Ja, nehmt euch vor Precious in Acht. Er mag Kinder nicht besonders, was ich übrigens gut verstehen kann.
Auch an Miss Grammaticus war, abgesehen von ihrem Gesicht, alles komplett schwarz. Sogar die Fingernägel.
Ich lese euch jetzt die wichtigsten der 253 Hausregeln vor. Erstens, kein Kichern, Lächeln, Lachen, Spaß haben zu keiner Tages- und Nachtzeit.
Stocksteif und mucksmäuschenstill standen die beiden Kinder da.
Zweitens, Husten, Niesen und laufende Nasen sind verboten.
Ohne den Kopf zu wenden, schielte Alice auf das Foto, das auf dem Schreibtisch thronte.
Drittens, Lehrer haben immer recht.
Natürlich war auch das schwarz-weiß und zeigte drei geisterhafte Gestalten.
Viertens, Schüler haben immer und zu jeder Zeit grundsätzlich den Mund zu halten.
Ein Mädchen und zwei grimmig dreinblickende Erwachsene.
Fünftens, wer Professor Drayton erwähnt, wird strengstens bestraft.
Mann, was für ein Schrottbild.
Was für ein Schrottbild, dachte Alice.
Hör auf, mich dauernd nachzuäffen. Ein cooler Erzähler hätte schon längst eine Idee gehabt, wie wir hier schnell wieder rauskommen.
Aber ich...
Wie bitte? Hast du was gesagt?
Ich meinte nur, was für ein schöner, glänzender Schreibtisch.
Oh ja.
Sie nehmen sich ja reines Bienenwachs zum Polieren.
Ja. Dann wollen wir jetzt mal zur Einstufung kommen. Propper-popper seid ihr nicht, das werdet ihr auch nie schaffen. Du, Portland Maid, scheinst mir allerdings die Grundzüge der Reinlichkeit zu begreifen. Dich stecke ich zum dürftigen Durchschnitt. Kevin Modder, wenn ich den Namen schon höre, Modder, du bist bei den Trotteln gut aufgehoben.
Heißt das, wir werden getrennt?
Ja, natürlich werdet ihr getrennt. Und für deine dumme Frage wirst du bis morgen Regel Nummer 4 100 Mal abschreiben.
Kevin sackte niedergeschlagen in sich zusammen. Die Schulleiterin blickte verächtlich und heftete dann ihre kalten Augen auf Alice. Mit einem Blick so tödlich wie der einer Klapperschlange.
Miss Grammaticus?
Ja?
Ich glaube, Sie irren sich.
Wie bitte?
Naja, Mordor ist auch Durchschnitt.
Ja?
Also dürftiger Durchschnitt. Ich kenne ihn schon eine ganze Weile und bisher war er immer konstant durchschnittlich.
Ja, ich bin total durchschnittlich. Immer nur Durchschnitt, ganz, ganz dürftig.
Du würdest also deine Hand für deinen modderigen Freund hier ins Feuer legen, Portland Maid?
Ja, er ist wirklich sehr, sehr durchschnittlich.
Na, dann hast du ja sicher nichts dagegen, meinem kleinen Precious den Bauch zu kraulen.
Aber
er hat in letzter Zeit recht wenig Streicheleinheiten bekommen. Eigentlich noch nie. Wenn du ihn eine Minute lang kraulst, kommt ihr zum Durchschnitt. Wenn nicht, landet ihr bei den Trotteln. Bye.
Alice blieb vor Angst die Luft weg. Sie konnte froh sein, wenn sie diesen Test überlebte.
Lass mal, Portland. Ist egal. Dann gehe ich eben zu den Trotteln.
Na, dafür ist es jetzt leider zu spät. Los, Portland Maid. Kraul den Hund.
Precious hat sich von dir am Bauch kraulen lassen?
Ja.
Wie hast du das denn angestellt?
Keine Ahnung, verstehe ich selbst nicht. Als ich auf ihn zu bin, war er mit einem Mal ganz friedlich.
Wie durch ein Wunder hatte Precious Alice nicht angefallen. Miss Grammaticus war selbst so verblüfft, dass sie die beiden Kinder kurzerhand als dürftiger Durchschnitt aus dem Büro warf und in den Speisesaal schickte. Dort saßen Hunderte von Schülern in makellosen, braunen Uniformen an langen Bänken und beugten sich trübe über das geruchlose Essen.
Gib mir mal deine Hand. Ich bin übrigens Chloe American. Und das da ist Iago Smiley. Völlig sinnloser Name, weil er eigentlich nie lächelt.
Iago Smiley glich mit seinen perfekt frisierten schwarzen Haaren und dem maskenhaften Gesicht einem kleinen Roboter.
Habt ihr schon eure Masernimpfung bekommen?
Halt die Klappe, Iago.
Das ist so eine fixe Idee von ihm.
Hä? Wieso denn das? Er will nicht neben Schülern sitzen, die nicht komplett durchgeimpft sind.
Keine Sorge. Meine Eltern schicken mich praktisch täglich zum Arzt. Also haben mich geschickt. Egal, ich heiße Portland und das ist Kevin.
Was ist denn das hier für ein Schweinefraß? Das kann man doch nicht essen.
Psst, nicht so laut. Eigentlich darf man hier nicht reden.
Ich muss gleich kotzen.
Das ganze Essen, egal was es gibt, wird stundenlang gekocht, dann tiefgefroren, wegen der Keime.
Ich will Pommes!
Psst!
Ruhe!
Was ist denn da los? Unterkühlung. Die Kleinen essen immer viel zu schnell und von der Kälte werden sie bewusstlos.
Ist das nicht gefährlich?
Ja, aber Miss Grammaticus findet Botzeln gefährlicher als bewusstlose Schüler.
Jetzt haltet endlich die Klappe. Wenn uns Mr. Ricard beim Reden erwischt, sind wir fällig.
Mann, Iago, spiel dich nicht so auf.
Super jedenfalls, dass ihr auch dürftiger Durchschnitt seid. Dann bist du bei mir im Zimmer, Portland.
Oh nein! Und Kevin bei mir?
Der Schlafsaal, ein Raum mit vielen Nischen, hätte eigentlich sehr schön sein können, wenn nicht jemand mit aller Macht dafür gesorgt hätte, dass sich die Bewohner möglichst unwohl darin fühlten. Wände und Böden waren kackbraun gestrichen und der Raum in der Mitte durch eine doppelte Reihe von Waschbecken geteilt.
Wie viele schlafen hier eigentlich, Chloe?
28. Miss Grammaticus zwängt uns zusammen wie die Ölsardinen, damit sie täglich noch mehr Kinder aufnehmen kann.
Alle Mädchen bereiteten sich schweigend auf die Nacht vor. Denn natürlich war es den Kindern auch hier verboten zu sprechen. Als Alice sich umblickte, sah sie in der Ecke eine seltsame Metallskulptur.
Das ist ein Teil von unserem alten Kakaobrunnen.
Cool.
Eine Erfindung von Professor Triton. Funktioniert aber leider nicht mehr.
Wer war dieser Professor Triton eigentlich?
Psst. Den Namen darfst du niemals laut sagen. Das ist der frühere Schulleiter. Als ich vor 3 Jahren hierher gekommen bin, war alles 1000-mal besser. Wir haben die ganze Zeit gelacht. Sogar der Unterricht hat Spaß gemacht.
Echt?
Ja, der Professor war richtig nice. Das Leben in Triton Mill, der Hammer. Aber das ist jetzt leider vorbei, seit Miss Grammaticus das Sagen hat.
Wieso hat die denn jetzt das Sagen?
Naja, der neue Superminister für Ordnung und Sauberkeit hat sie eingestellt. Und der Professor ist vor 9 Monaten einfach verschwunden.
Warum seid ihr da nicht einfach alle abgehauen?
Keine Chance. Die paar, die es versucht haben, wurden allesamt wieder eingefangen.
Alice bekam ein Bett neben Chloe.
Immerhin.
Wie immerhin?
Immerhin.
Ach so. Also, immerhin bekam Alice ein Bett neben Chloe.
Oh, sei mal leise. Ich muss überlegen, wie es morgen weitergeht.
Ja, ja. Ja. Während Alice sich also allmählich in den Schlaf krübelte, ratterte bei Miss Grammaticus im Büro ein altes Faxgerät, aufgeregt vor sich hin und spuckte immerhin 2 Seiten aus. Auf dem ersten Blatt stand in fetten schwarzen Lettern:
Dringend gesucht, Alice Dent. Das Mädchen ist extrem ansteckend. Jeder Kontakt mit ihr ist höchst gefährlich. Im Falle einer unerwarteten Begegnung sofort Meldung erstatten.
Das zweite Blatt war an Miss Grammaticus persönlich adressiert.
Liebe Miss Grammaticus, ich schreibe Ihnen, um Sie zu warnen, dass dieses Dent-Mädchen, Sie wissen schon, von wem ich spreche, vielleicht bei Ihnen landet. Fast hätte ich sie erwischt, aber sie scheint klüger zu sein, als sie aussieht und ist ihrer Dingbarmachung entgangen. Dies ist eine Katastrophe, denn inzwischen steht felsenfest, dass sie den Pirus in sich trägt. Oh mein Gott! Zum Glück hatte ihre Hausärztin sich an meine Weisung gehalten, alle rotznasigen Kinder gründlich zu untersuchen und bei ihnen einen Abstrich zu machen. Das Ergebnis ist eindeutig. Alice Dent ist 100%ig viral. Nein! Nun brauche ich Ihnen wohl nicht zu erklären, was passiert, wenn dieser Pyrrhus sich ausbreitet.
Nicht auszudenken.
Wir benötigen also dringend das Gegenmittel. Meine Leute haben jeden Winkel nach dem Antipyrrhus-Mittel abgesucht, seitdem diese Dent entlarvt wurde. Bislang vergeblich. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, wie wir aus gut unterrichteten Kreisen wissen, existiert noch ein Fläschchen des Gegenmittels. Dies gilt es schnellstmöglich aufzutreiben, denn trägt ein Kind erst einmal den Pyrrhus in sich, wird es alle anderen anstecken.
Eine Katastrophe!
Ungewaschene Kinder sind bekanntlich die schlimmsten Keimschleudern.
Ich weiß, sie sind ekelhaft.
Und nun wünsche ich Ihnen die bestmögliche Hygiene in Ihrer Einrichtung. Halten Sie die Augen offen. Es verbleibt in allzeitiger Keimfreiheit Ihr Superminister für mehr Sauberkeit und Ordnung.
Am Vormittag des nächsten Tages hatten sie Unterricht bei Mr. P., dem einzig passablen Lehrer hier, der auch schon unter Professor Triton an der Schule war und noch immer unterrichten durfte. Chemische Mischungen stand auf dem Stundenplan.
Das ist das einzige Fach, in dem man so richtig rumsauen darf.
So, jetzt Schutzbrille an und alle vor mir aufstellen. Hopp, hopp.
Sie mussten alle ihre Hände in eine teerige Fleckenmischung tauchen und waren die ganze Stunde damit beschäftigt, Lösungen zu mischen und auszuprobieren, wie man die Teerflecken wieder abbekam. Jago hatte als erster das richtige Rezept gefunden.
Glückwunsch! Mir scheint, der dürftige Durchschnitt dürfte die heutige Handinspektion vor dem Essen überleben.
Beim Mittagessen war Alice so in Gedanken vertieft, dass sie kaum merkte, was sie herunterwirkte. Einen Block gefrorener Rüben. Zum Glück war ihre Erkältung inzwischen weg. Dafür musste sie immer häufiger grundlos kichern. Inzwischen hatte Miss Grammaticus einen Steckbrief von Alice im Foyer aufgehängt.
Oh nein!
Mit Foto.
Alles in Ordnung, Portland?
Wann gibt's denn hier endlich mal Pommes?
Ich muss euch was sagen.
Was ist denn los, Portland?
Also, ich heiße gar nicht Portland.
Was?
Mein Name ist Alice. Alice Dent.
Natürlich konnten sie beim Essen nicht weiter darüber sprechen, weil Reden ja verboten war. Also verabredeten sie sich für den Nachmittag auf der
staubigen Seite? Was ist das denn?
Ihr habt doch bestimmt schon diese blockierten Gänge gesehen, die von der Halle abgehen. Die mit den coolen Namen?
Genau.
Geheimer Turm, Fuchsloch, der Sumpf und so weiter.
Miss Grammaticus hat die einfach zunageln lassen.
Jedenfalls führt einer der Gänge zu einer versteckten Bibliothek. Da gehen wir zusammen hin. Direkt nach Ordnung und Sauberkeit bei Mrs. Peasley.
Willkommen auf der staubigen Seite.
Alice blickte sich um. Der riesige Raum war vom Boden bis zur Decke mit überquellenden Bücherregalen vollgestopft.
Professor Triton hat zwei Bibliotheken bauen lassen. Eine große unten und die geheime hier oben, wo nur Kinder hinfinden würden, die ein echtes Abenteuer erleben wollen.
Das klingt, als hättet ihr hier richtig Spaß gehabt.
Ja, bis die neue Rektorin auftauchte.
Miss Grammaticus hat alle Bücher in der unteren Bibliothek verbrannt, angeblich aus hygienischen Gründen. In ihren Augen sind das alles Keimschleudern, die gefährliche Bazillen von Schüler zu Schüler übertragen.
Die hat echt einen Rat ab, die alte Aids-Kuh.
Das kannst du laut sagen, Kevin. Aber jetzt erzähl mal, Portland oder wie du auch immer heißt.
Also das war so. Ich war ständig erkältet. Und
Alice erzählte haarklein, was alles passiert war. Wie die Eltern von einem gefährlichen Pyrrhus gesprochen hatten. Wie sie dann eingesperrt wurde in ihrem Zimmer. Von der Flucht vor den Schergen des Superministers. Dem Boot, nach dem sie sich benannt hatte, bis zur Einlieferung in Triton Mall. Und dem Wunder, dass Precious auf einmal so sanft wie ein Schoßhündchen zu ihr war.
Krass! Und wenn das auch was mit diesem Pyrrhus zu tun hat, stirbt man da eigentlich dran?
Halt die Klappe, Kevin. Natürlich nicht.
Und wenn, dann stirbt ihr auch dran. Ihr habt euch bestimmt schon längst angesteckt.
Ich bin das gar nicht zum Lachen.
Ich auch nicht.
Man müsste herausfinden, wie lange es dauert von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit. Und warum einige der Symptome, wie die Erkältung, zurückgehen und andere nicht, wie das Kichern. Gibt es ein Gegenmittel?
Laber, laber. Jetzt mach dich mal locker mit diesem Pirus, Iago. Was mir wirklich Angst macht, ist der neue Superminister für Sauberkeit und Ordnung.
Stimmt. Der ist wirklich gefährlich. Letzten Winter hat er sich über ein paar Kinder geärgert, die Müll weggeworfen haben. Eine Woche später sind die in der Sahara verloren gegangen und niemand hat je wieder was von ihnen gehört.
Ich habe aber keinen Bock, in der Sahara verloren zu gehen.
Wir müssen rausfinden, ob es ein Mittel gegen den Pirus gibt.
Wie denn das?
Wir machen eine Liste. Das hilft immer.
Eine Liste? Naja, vielleicht keine ganz bescheuerte Idee.
Also, erstens, mehr über den Pirus in Erfahrung bringen. Zweitens, vor dem Superminister verstecken. Drittens, ein Gegenmittel finden.
Und wenn wir den doofen Pirus einfach googeln? Vergiss es. Miss Grammaticus ist die Einzige, die hier Zugang zum Internet hat.
Dann gibt es nur einen Weg. Ich kenne einen Arzt in Snowdrop, der für den staatlichen Gesundheitsdienst arbeitet. Dieser Dr. Goodish hat mich neulich untersucht und mir eine Menge über das neue Gesundheitssystem erzählt.
Und?
Der war ehrlich gesagt ganz schön kritisch.
Ist klar. Wir spazieren einfach mal so los. Dann quetschen wir den Onkel Doktor aus und schlendern wieder zurück. Die haben sie wohl zu viel gefrorenen Kohlrabi verpasst.
Sie einigten sich darauf, kurz vor Mitternacht durch einen der geheimen Gänge zum Südtor von Triton Mell zu schleichen, an dessen Rand die Mauer recht niedrig war. Von dort wollten Alice, Jago und Kevin dann die 2 Meilen nach Snowdrop laufen.
Ich warte hier und decke euch, falls es Ärger gibt.
Meiner Schätzung nach sind wir in 2 Stunden wieder zurück.
Ist gut, viel Glück.
Snowdrop Cottage war ein richtiges Bilderbuchlandhaus. Blüten übersäte niedrige Außenwände unter einem schiefen Strohdach.
Hoffentlich ist er zu Hause.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis ein misstrauisch dreinblickender älterer Herr in einem orange gestreiften Pyjama die Tür einen Spalt breit öffnete.
Kinder, was wollt ihr denn um die Zeit hier? Dich da kenne ich doch.
Ja, ich war neulich in Behandlung bei Ihnen, Dr. Goodish.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Entschuldigung, können wir nicht mal kurz reinkommen? Hier draußen friert man sich echt den Arsch ab.
Also was ist denn das für ein Ausdruck?
Also, wir wollen Ihnen nichts Böses.
Ja, also, na gut, dann kommt mal rein. Kinder gehören doch eigentlich um die Uhrzeit ins Bett. Also sowas. Ja, dann kommt mal. Hier, setzt euch hier dorthin. So, erst mal meine Brille. Wo ist sie? Ach ja, hier. Also, was brennt euch auf den... Alice Dent?
Ja, woher kennen Sie mich denn?
Das kann ich dir sagen. Alle Spezialisten, die sich mit hochansteckenden Krankheiten beschäftigen, studieren seit Tagen dein Foto. Du verbreitest das Positivvirus, kurz Pirus.
Heißt es nicht der Virus?
Umgangssprachlich ja. Wir Ärzte bleiben aber bei das Virus. In diesem Fall Pirus.
Ist der oder das Pirus denn schlimm?
Ja, sehr schlimm. Schon Professor Snortle, sein Entdecker, hat darauf hingewiesen, dass das Virus durch seine zirkuläre Genomstruktur...
Was macht denn dieser Pirus mit einem?
Es können die seltsamsten Dinge passieren. Dinge, die heutzutage nicht gern gesehen werden. Alice, hast du in letzter Zeit etwas Seltsames an dir festgestellt?
Nein, eigentlich nicht.
Doch, Precious.
Wie bitte?
In unserer, naja, Schule... gibt's einen super wilden Hund. Und der war bei Alice auf einmal total lieb. Wie ein kleines Schoßhündchen.
Stimmt.
Aha. Ja. Menschliche Tiermagnete. Davon habe ich gehört.
Und manchmal muss ich ohne Grund einfach loskichern, auch wenn's gar nicht passt.
Kann alles mit dem Pirus zusammenhängen. Mir sind Fälle bekannt, da sind Erwachsene auf einmal glücklich. Lächeln die ganze Zeit, kündigen ihre Jobs, sitzen in der Sonne und freuen sich ihres Lebens.
Ist doch cool.
Bei der letzten Pirus-Epidemie waren alle völlig aus dem Häuschen. Eine alte Frau baute sich plötzlich ein Baumhaus, warf Vanilleeisschneebälle auf die Leute, die unten vorbeigingen.
Klingt doch alles supi.
Nicht für den Superminister.
Über glückliche Menschen hat er keine Macht, denn die machen, was sie wollen.
Und was will er jetzt mit mir machen?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber du kannst von Glück reden, wenn er dich nur einsperrt.
Was?
Und wie können wir Alice helfen?
Es gibt ein Gegenmittel.
Cool.
Ich wusste es.
Können Sie mir das geben?
Leider nicht, Alice. Es existiert nur noch ein Fläschchen davon.
Und wo ist das?
Tja, das weiß ich leider auch nicht. Es gilt als verschollen.
Jetzt haben wir mich also verloren.
Jetzt gib mal nicht so schnell auf, Alice. Eine Freundin von mir, sie heißt Principal Swift, hat mir erzählt, es gibt eine Spur.
Eine Spur?
Ja, sie führt nach Saltley Rockpool. Sie selbst wohnt dort in einem Leuchtturm. Aber wie gesagt, es ist nur eine Spur.
Trotzdem, da müssen wir hin.
Jetzt noch?
Na logisch.
Es war ein langer Weg nach Saltley Rockpool. Alice war froh, dass sie Zeit zum Nachdenken hatte. Alles war so durcheinander. Was würde Chloe wohl denken, wenn sie nicht zurückkam? Wie würde Miss Grammaticus reagieren, wenn ihr Fehlen am Morgen in der Schule bemerkt würde?
Ich bringe meine Freunde alle in Gefahr.
Keine Frage. Sie waren alle in Gefahr.
Mann, du nervst!
Aber... ich...
Jetzt mach schon weiter.
Saltley
Rockpool?
Ach so, ja, ja. Also, als sie ankamen, lag bereits die Morgenröte über Saltley Rockpool. Der bunte Küstenort schlummerte noch. Neben den Möwen und dem Meer hörten die Kinder ein seltsames, leises Sirren über sich.
Alice?
Hm?
Ich glaube, diese Kamera da oben, ich glaube, die folgt uns.
Wir müssen verduften. Nicht nach oben gucken.
Was? Wo?
Zu spät. Alice hatte längst hinaufgestarrt. Und wahrscheinlich war es nicht die erste Kamera, von der Alice entdeckt wurde. Denn aus der Ferne hörte man bereits Einsatzwagen der Polizei anrücken.
Alice, du musst verschwinden.
Nein, alleine habe ich Angst. Bitte, lass uns zusammenbleiben.
Quatsch mit gefrorener Soße. Du suchst das Gegenmittel, wir sind das Bollwerk. Und dann treffen wir zu Triton Mel wieder.
Aber...
Kevin hat recht. Du musst zum Leuchtturm, wir halten die Polizei auf.
Alice brauchte nur ein paar Minuten, um den Leuchtturm zu erreichen, der die Bucht weithin sichtbar überragte. Aus der Nähe wirkte er wie ein großes, schwarzes Monster. Alice holte tief Luft und klopfte an.
Mann, das hört man doch. Lass jetzt lieber mal fix ein kleines Guckloch in der Tür aufgehen, sonst erwischen die mich noch.
Ach so, ja, ja. Ein kleines Guckloch in der Tür flog auf.
Flog auf, na ja.
War doch gut.
Über dir hängt eine Wanne voll roter Chili-Soße. Wenn du nicht sofort verschwindest, gibt's eine feurige Dusche.
Ich komme von Dr. Goodish. Er sagte, Sie könnten mir vielleicht helfen. Sie sind doch Principal Swift, oder?
Ein kleines Guckloch flog auf. War doch in Ordnung.
Du bist wegen des Gegenmittels hier, oder? Alice Dent?
Sie wissen, wer ich bin?
Welches Kind außer Alice Dent oder einer falschen Doppelgängerin, die der Superminister schickt, würde wohl nach dem Gegenmittel suchen?
Wissen Sie denn, wo das Gegenmittel ist?
Vielleicht. In Saltley Rockpool ist das Fundbüro für das gesamte Eisenbahnnetz des Vereinigten Königreiches.
Und was hat das mit dem Gegenmittel zu tun?
Na, wir wissen, dass es nach der letzten Pirus-Epidemie auf dem Weg zum Notfalldepot in einer Bahn verloren gegangen ist. Die Chance ist groß, dass du das Fläschchen im Fundbüro findest. Was willst du denn damit machen?
Es nehmen oder etwa nicht?
Das ist deine Entscheidung. Wenn du es nimmst, wird der Pirus ausgerottet werden und nichts und niemand kann den Superminister mehr daran hindern, seinen Plan umzusetzen und alle Macht an sich zu reißen.
Was?
Du könntest es aber auch nicht nehmen und damit die Welt retten.
Ich.
Na klar. Wer sonst?
Du kennst also weder den Namen des Besitzers, noch den Tag des Verlustes, noch Farbe des Inhalts oder die exakte Form des Fläschchens. Das wird schwierig.
Mr. Crank. Der Leiter des Fundbüros war ein altes Männlein mit kleinen, wachen Knopfaugen.
Wenn es ein Schirm wäre. Wir haben zwar 1.296.815 Schirme, aber alle sind genau kategorisiert. Da hätten wir deinen schnell gefunden. Aber so...
Alice musste sich eine halbe Stunde lang alles über die verschiedenartigsten Methoden anhören, Fundsachen zu verschlagworten und in Abteilungen zu registrieren.
Mr. Crank, bitte, ich hab es eilig.
Ich weiß nicht, ob ich in deinem Fall mal eine Ausnahme machen kann. Weißt du, ich leite das Fundbüro seit 60 Jahren, aber schon mein Urgroßvater mütterlicherseits hatte...
Bitte!
Als Mr. Crank in Alice verzweifelte Augen sah, gestattete er ihr, ausnahmsweise selbst ins Lager zu gehen, um nach dem Fläschchen zu suchen.
Aber nichts kaputt machen!
Und er versprach, inzwischen die Fundsachenrubrik Flaschen, Fläschchen und sonstige Glasbehältnisse
Unterkategorie rund bis bauchig.
Ja. Also, Fläschchen und sonstige Glasbehältnisse Unterkategorie rund bis bauchig in seinen Karteikarten nach möglichen Treffern zu durchforsten.
Falsche Zähne, Fallschirme, falsche Nägel, Dr. Falschenhain, Faltenkleider, Fangvögel, Farnkreuzer, Faulbutten.
Alice wunderte sich, wie man Fangvögel oder Fallschirme im Zug verlieren konnte. Das Lager war riesig, mit Gängen, die sich ins Unendliche erstreckten und Regalen, die bis oben hin mit den unglaublichsten Gegenständen vollgestopft waren.
Hubschrauber? Wie kann man denn bitte einen Hubschrauber im Zug verlieren?
Aus einer Laune heraus suchte sie im Teegang flüchtig nach Professor Triton. Aber ein Springseil war offenbar das Einzige, was er je verloren hatte. Als sie durch den Gang mit dem Buchstaben S lief, fiel ihr zwischen Schuhsohle einzeln und Socken gebraucht plötzlich ein Schild ins Auge.
Professor Snortle?
Diesen Namen kannte sie. Dr. Goodish hatte ihn erwähnt.
Das ist doch...
Genau. Professor Snortle war der Wissenschaftler, der den Pyrus entdeckt hatte.
Und vielleicht hat er auch das Gegenmittel entwickelt und mit etwas Glück im Zug vergessen.
Na, das wäre ja wohl etwas viel Glück.
Aber es könnte doch sein... Menno.
Ja,
ja. Los geht's. Entschuldige bitte, könntest du ins Büro kommen, wenn du so weit bist?
Sie soll sofort kommen. Sag ihr, dass du buckliges, altes Idiot.
Ein Kind, los. Am Ende von Gang Z gibt es einen Notausgang.
Alice war entdeckt worden. Die Stimme gehörte einem Agenten des Superministers. Das wusste sie.
Ja, ich bin ja nicht doof.
Alice, dafür ist jetzt keine Zeit. Sie schnappte sich das silberne Kästchen, das hinter dem Schild Professor Snortle stand, und rannte los.
Gang Z, wo ist der bloß?
Stand, stehen bleiben! Hat alles keinen Sinn! Ich werde dich sowieso kriegen!
Am Ende des Ganges entdeckte Alice eine kleine Luke, die sich jedoch nicht öffnen ließ.
Mist, Mist!
So, kleines Fräuleinchen, jetzt du zu Superminister kommen!
Mann, jetzt tu doch was! Soll hier aber alles zu Ende sein?
In diesem Moment.
In diesem Moment löste sich der verdammte Riegel.
In diesem Moment löste sich der verrostete Riegel und Alice zwängte sich in letzter Sekunde durch die Luke, die für jeden Erwachsenen zu klein gewesen wäre.
Du wirst uns nicht entkommen. Wir werden dich schon noch kriegen. Alice, Dent.
Alice rannte den muffigen Gang entlang und gelangte nach etwa 2 Minuten über ein angelehntes Gitter unweit des Leuchtturms wieder ans Tageslicht. Dort ließ sie sich ins hohe Gras fallen und öffnete völlig außer Puste das Silberkästchen. Ein Fläschchen lag sorgfältig darin eingebettet, gefüllt mit einer klaren Flüssigkeit. In den Deckel war innen etwas eingraviert.
Anzuwenden bei akuter Pyrositis. 2 Tropfen nach dem Essen. Schmeckt nach Rhabarber.
Alice hatte das Gegenmittel gefunden. Sollte sie es nun nehmen oder die Welt retten?
mal an. Portland Maid kommt zurückgekrochen.
Guten Tag, Miss Grammatikus.
Kannst wohl nicht ohne deine debilen Freunde sein, was? Nun, sei unbesorgt. Die Polizei hat diese kleinen Taugenichte in Salt Lake Rockpool aufgegriffen.
Also sind die alle...
Ja, die sind alle wieder da.
Alice fiel ein Stein vom Herzen, dass ihren Freunden nichts passiert war. Wenngleich Miss Grammatikus boshaftes Grinsen nichts Gutes verhieß.
Du gehst sofort in deine Klasse und nach dem Unterricht packst du deine Sachen.
Ja, Miss.
Und da du freiwillig zurückgekommen bist, muss ich wohl keine Angst haben, dass das Vögelchen gleich wieder ausfliegt. Wir werden dich in einen anderen Saal verlegen. Oder sagen wir besser Sälchen.
Alice wusste, was das zu bedeuten hatte. Die anderen erzählten manchmal von dem sogenannten Sälchen. Eine düstere Zelle, in der man kaum 3 Schritte gehen konnte. Das Licht war Tag und Nacht an. Und auch sonst war es der schrecklichste Ort in ganz Triton Mell.
Ich habe jetzt leider keine Zeit, mich um dich zu kümmern, denn der Superminister kommt heute Nachmittag, um meiner Schule eine Auszeichnung für herausragende Nachwuchsförderung zu verleihen und gleichzeitig seine neue Kampagne vorzustellen. Herrliche Merksätze finden sich darin.
Nur Schweinekinder in der Schule sind gegen die perfekte Schule.
Jungs, die sich nicht waschen, kriegen nichts zu naschen.
Nur mein Wort.
Tür zum Sauberkeitsrekord.
Popel, Schleim und Schmiere sind blinde Passagiere.
Dreckige Mädchen, raus!
Raus aus dem Städtchen.
Kichern und Lachen den Garaus machen.
Kalt gebadet, hat noch nie geschadet.
Für Kinder, die nicht schweigen. Ersetzt das knallende Ohrfeigen.
Mädchen, die lustige Sachen machen.
Kinder mit vorlautem Wesen.
Die haben bei mir nichts zu lachen.
Sind nur dumme Pappchinesen.
Kinderlustige Gemeinsamkeit führt immer nur in die Einsamkeit.
Alice, Dennis, du bist das Mädchen auf den Postern, die überall hängt?
In der großen Pause hatte Alice alle Schüler ihrer Klasse inklusive Chloe, Kevin und Jago zusammengerufen. Sie wusste, dass sie Hilfe brauchte.
Hör zu, der Superminister plant, alle Macht an sich zu reißen.
Was?
Kinder dürfen nicht mehr lachen, nicht mehr spielen, nichts, alles verboten.
Warum? Lachen ist ein Grundlachen.
Er will Alice verhaften lassen.
Hä, warum denn?
Na, weil sie ein Kichervirus hat.
Was? Aber kichern darf man doch.
Tja, und heute Nachmittag ist er hier in Triton Mell.
Das ist unsere Chance. Wir müssen seine Pläne durchkreuzen.
Ja. Genau. Aber gegen die haben wir doch keine Chance. Der Superminister kommt mit einem ganzen Heer von Sicherheitsleuten, die alle Kinder hassen.
Trotzdem, uns muss was einfallen.
Chloe hat recht. Los, wir sammeln Ideen.
Ich weiß, wo ein riesiger Kübel mit Kugeln steht. Die könnten wir ausstreuen.
Sehr gut.
Wir könnten alle Insekten aus dem Ungezieferlabor freilassen.
Bäh.
Nein, höchstens in einem Klassenzimmer. Aber was ist mit dem Riesenschaumbadbecken, wo wir uns abends immer alle zusammen schrubben müssen? Wir könnten einfach den Stöpsel ziehen und das Foyer fluten.
Wir stellen überall Mausefallen auf.
Ja, gute Idee.
Plötzlich sprudelte die ganze Klasse nur so vor Ideen. Und die Kinder brachten die nächsten Stunden damit zu, alles, so gut es in der Kürze der Zeit eben ging, vorzubereiten. Als der Superminister Punkt 17 Uhr eintraf, brach etwas los, das später als die Schlacht von Triton Mell in die Geschichte eingehen sollte. Schnallt euch also an, Freunde, denn jetzt werde ich in aller Ausführlichkeit berichten, was an den verschiedenen Fronten passiert ist. Es begann damit, dass...
Hey, Moment mal, du hast doch gar nicht mitgekämpft.
Wie bitte? Aber ich bin doch der Erzähler.
Mir doch egal. Wer nicht kämpft, darf er nicht erzählen.
Ja!
Der hat überhaupt nicht mitgekämpft.
Also,
Chloe.
Das ist überhaupt nicht immer so.
Chloe, fang an!
Okay, also, als der Superminister mit seinen Leuten reinkam, habe ich als erstes den Stöpsel vom Bad gezogen.
Das Wasser hat ihm einfach die Beine weggefegt.
Das war wie Kegeln. Sind einfach umgefallen. Ich würde sagen, Strike.
Dann ist Alice losgesprintet und die Meute natürlich hinterher.
Bäm. Voll in die Mause fallen.
Und wir dann von oben den Sirup drauf.
Die noch weiterlaufen konnten, sind dann auf den Kugeln ausgerutscht.
Und waren so durch den Wind, dass wir sie ohne Gegenwehr in das Klassenzimmer mit den Insekten einsperren konnten.
Miss Grammatikus hat sich dann natürlich schon längst aus dem Staub gemacht.
Alles wäre also perfekt gewesen. Aber dann ist Alice noch mal zur Sporthalle gegangen, um was zu holen. Und war ganz alleine mit dem, den wir ganz übersehen hatten.
Alice Dent!
Du hältst dich wohl für sehr schlau, du grässliches Kind. Aber jetzt ist Schluss. Du gibst mir jetzt das Gegenmittel.
Tu ich nicht.
Und ob du das tust.
Was ist denn so schlimm an einem Pirus, der Menschen miteinander lachen und glücklich sein lässt?
Er zerstört alles, du ahnungsloses Kind. Mein Urgroßvater hatte sich angesteckt und verschenkt und verschleudert, was ihm in die Finger kam. Nur weil er so glücklich war. Wir hatten nichts mehr. Gar nichts. Und noch einmal lasse ich das nicht zu. Bald werde ich den Präsidenten stürzen und niemand wird mich aufhalten. Schon gar nicht so eine Rotzgehöre wie du.
Ihr Urgroßvater ist mir jetzt schon 1000-mal lieber als Sie.
Ich werde dich zerquetschen wie eine Fliege. Es sei denn, du gibst mir jetzt das Gegenmittel.
Niemals!
Versteh doch. Gib es mir, dann werde ich dich heilen. Wieder gesund machen.
Ich bin nicht krank.
Komm, mein liebes Mädchen. Gib dem Onkel das Fläschchen.
Na gut, hier.
Nein,
hier
nein,
haben
nein,
Sie
nein,
es.
Nein,
hier.
Nein, nein, nein.
Hammer, du hast ihm, bam, das Ding vor die Füße gekloppt.
Ja, da lag es, kaputt. Er wollte sich gerade auf mich stürzen. Da kam Chloe mit Precious rein und der hat dem Superminister einfach in den Hintern gebissen. Der ist wie eine Rakete abgehauen.
Als die Polizei dann kam, sah es aus wie auf einem Schlachtfeld.
Ja.
So ein Chaos habe ich ja noch nie gesehen. Wir brauchen dringend Verstärkung. Alle verfügbaren Krankenwagen sofort hierher. Alarmiert die Putztrupps und den technischen Hilfsdienst. Und schickt auch noch 2 U-Boote, einen Psychologen und 3 Kammerjäger her.
Die Männer des Superministers wurden alle wegen Hochverrats festgenommen. Praktisch war, dass wir sie ja alle schon ins Klassenzimmer eingesperrt hatten.
Aber der Superminister, diese alte Ratte ist entkommen.
Und wenn schon, der taucht nicht wieder auf. Denn wenn er erwischt wird, kommt er vor Gericht. Immerhin wollte er den Präsidenten stürzen.
Klopf, klopf, klopf.
Hey, Mrs. Swift.
Darf ich reinkommen?
Klar. Leute, das ist Principal Swift. Wir haben uns in einem Leuchtturm kennengelernt und...
Und ich habe ihr gleich gesagt, dass sie es locker drauf hat, die Welt zu retten.
Ja, das haben sie gesagt. Und ich so, klar, ich und die Welt retten. Aber ich freue mich, dass sie da sind.
Ich wollte doch mal nachsehen, ob das Gegenmittel auch wirklich vernichtet ist.
Ja, komplett.
Na, das ist ein großes Glück.
Dr. Goodish!
Wer ist das denn jetzt schon wieder?
Chloe, das ist Dr. Goodish, der Arzt, bei dem wir waren. Ein Epidemiologe.
Hä?
Ich erforsche die Ursachen und Wirkungen von ansteckenden Krankheiten. Und nach meinen Erkenntnissen hat der Pirus eine 99-prozentige Chance, die Welt zu retten.
Bam!
Cool!
Echt?
Das heißt, jetzt, wo das Gegenmittel vernichtet ist, kann er sich ungehindert ausbreiten?
Exakt.
Wie cool ist das denn? Dann haben wir also gerade mal noch so vor dem Abendessen die Welt gerettet.
Cool.
So sieht es aus. Deine Eltern hatten übrigens gar nicht so Unrecht mit ihrer Angst, sich bei dir anzustecken, Alice.
Woher wissen Sie das?
Der Postbote hat mir vorhin eine Karte für dich zugesteckt. Er hat sich nicht getraut, reinzukommen, weil hier so ein Chaos herrschte.
Eine Karte von meinen Eltern.
Ja.
Liebe Alice, wir hoffen, dass du nicht allzu sehr unter deinem Pirus zu leiden hast und in deinem Internat gut versorgt bist. Deine Mom hatte Sehnsucht nach heißen Ländern, um eine hartnäckige Erkältung loszuwerden, die wir gerade durchgemacht hatten. Also sind wir mit dem Kajak nach Afrika gepaddelt, um Schlammbäder für Nilpferde zu bauen. Wir sind so glücklich hier unter all den Tieren. Sie genießen ihr tägliches Schaumbad und lassen sich begeistert von uns beiden abschrubbeln, besonders die Löwen. Deine Mom ist immer noch Weltmeisterin im Abstauben und hält sich in Form, indem sie täglich Giraffenhälse poliert. Wir werden nicht so schnell wieder nach Hause zurückkommen, meine Liebe. Du kannst also tun und lassen, was immer du willst. Dein Dad.
Wir müssen wohl davon ausgehen, dass deine Eltern komplett Pirus verseucht sind.
Kicheritis. Hörspiel von Robert Schön nach dem gleichnamigen Roman von Gwen Lowe. Aus dem Englischen von Ilse Rotfuß.
Moment mal, das hat man davon, wenn man den Erzählerjob Leuten überlässt, die keine Ahnung davon haben. Da fehlt ja noch die Hälfte. Wenn du also nichts dagegen hast...
Na gut, aber mach's kurz. Und wir sagen schon mal Tschüss.
Ja, tschüss, tschüss.
Tschüss, mach's gut, Alterchen.
Also, ich muss doch sehr bitten.
Schimmel!
Dürfte ich dann bitte in Ruhe endlich mal hier...
Irgendwie klingt der verschnupft.
Ja, stimmt, irgendwie schon.
Fast erkältet.
Ja.
Nee, ich bin topfit.
Ich glaube, da hat sich ein Schlirus gefangen.
Was soll denn das
Könntet
sein?
Ihr jetzt wohl mal rausgehen? Ich muss hier arbeiten.
Launevirus.
Und da brauche ich Ruhe.
Oder ein Virus?
Meckervirus?
Ah, endlich. Also, nach dem Polizeieinsatz in Triton Mall dauerte es 2 Monate, bis man wieder etwas von Miss Grammaticus hörte. Sie nannte sich jetzt Madame Hansee und gab Lach-Yoga-Kurse in Küritz an der Knatter. Offenbar hatte auch sie sich angesteckt. So wie der Superminister, der unter Pseudonym Witzebücher verfasste.
Fragt der Physiklehrer, was ist flüssiger als Wasser? Sagt der Schüler, Hausaufgaben. Die sind überflüssig.
Schließlich kam auch Professor Triton zurück an die Schule, der als erstes befahl, dass am nächsten Tag, den ganzen Vormittag, Trampolinspringen auf dem Stundenplan stand. Damit wurde Triton Mall wieder zu dem Ort, an dem jeder Tag ein Abenteuer war. Ja, denn Spaß und Spiel gibt's nie zu viel. Oh, mein Gott, das reimt sich ja. Das ist ja wie alles Klärchen mit den Gummibärchen.
Oh nein, Kicheritis. Hörspiel von Robert Schön nach dem gleichnamigen Roman von Gwen Lowe. Aus dem Englischen von Ilse Rotfuß. Alice, Victoria Schei. Kevin, Max Freimuth. Chloe, Marie Bauer. Mr. Dent, Ralf Drexler. Mrs. Dent, Britta Berthold. Superminister, Martin Rentsch. Miss Grammaticus, Barbara Philipp. Erzähler, Hermann Bayer. In weiteren Rollen Altin Emini, Heinrich Gieskes, Axel Gottschick, Nikolaus Messius, Etzel von Mitternacht, Werner Reinke, Walter Rennreisen und viele andere. Besetzung Arne Köhler, Ton und Technik Roland Grosch und André Buscharepp und Christoph Richter, Regieassistenz Miriam Brandt, Musik Henrik Albrecht, Regie Robert Schön, eine Produktion des Hessischen Rundfunks, zusammen mit dem Westdeutschen Rundfunk 2019. Redaktion und Dramaturgie Gudrun Hartmann.
Und das war's schon wieder. Das heutige Kinderhörspiel bei WDR 5. Nächste Woche gibt's aber schon wieder Nachschub für die Öhrchen. Mia Meilenstein, die Fortsetzung der abenteuerlichen Geschichte von Mia und ihrer Gang, die Meilensteine. Ich freue mich, wenn wir uns bald hier wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit mit schönen Stunden. Euer Fritz, Fritz Schäfer. Thank you.
ist 8 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Morgen. In den USA stecken gerade über 70.000 Menschen in einer Wüste im Bundesstaat Nevada fest, auf dem Burning Man Festival. Das Gelände wurde nach starkem Regen abgeriegelt. Niemand kommt rein, aber auch niemand raus. Sebastian Hesse, WDR Washington.
Die Wassermassen haben den Wüstensand in eine zähe, schwere, lehmartige Masse verwandelt. Die Betroffenen stecken bis über die Knöchel im Schlamm fest. Ihre Fahrzeuge kommen nicht vom Fleck. Die Festsitzenden wurden aufgefordert, sich ihre Wasser- und Lebensmittelvorräte gut einzuteilen. Der nahegelegene Flughafen wurde wegen der Überschwemmung geschlossen. Die örtliche Wettervorhersage kündigt weitere Regenfälle an. Burning Man ist ein jährliches Kunstfestival, dessen Höhepunkt darin besteht, rituell den namensgebenden brennenden Mann, eine gewaltige Statue, in Flammen aufgehen zu lassen. Für das Festival wird alljährlich eine ganze Stadt aufgebaut, die Black Rock City.
In der ersten Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach gestern Abend verloren gegen Bayern München mit 1:2. Gladbach bleibt damit auch nach 3 Spieltagen sieglos. Der FC Bayern hat alle Spiele bisher gewonnen. Aus Mönchengladbach Jan Wochner, WDR Sport.
Es dauerte zwar lang, doch der eingewechselte Mathis Tell erlöste den Rekordmeister kurz vor Schluss. Die Bayern griffen von Beginn an immer wieder an, doch lange erfolglos. Und als Gladbach nach einer halben Stunde in Führung ging, wirkten die Münchner kurzzeitig wie von der Rolle. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr schnürte der FC Bayern die Gladbacher ein. Der Ausgleich durch den starken Leroy Sané nach knapp einer Stunde war überfällig. Bis 3 Minuten vor Ende wurde die Borussia ihrem Ruf als Bayern-Angstgegner gerecht. Dann trafen die Bayern doch noch per Ecke.
Weitere Meldungen im Überblick. In der Ukraine sind bei einem russischen Drohnenangriff nach Behördenangaben 2 Zivilisten verletzt worden. Der Luftwaffe zufolge dauerte der Beschuss in der Region Odessa am frühen Morgen 3,5 Stunden. Russland hat demnach iranische Drohnen eingesetzt, von denen einige abgeschossen werden konnten. Durch den Angriff seien außerdem Hafeneinrichtungen beschädigt worden. Bei einem Bootsunglück in Italien ist offenbar eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die 20-Jährige wird seit Freitagmittag vermisst. Sie war mit Freunden auf dem Iseo-See im Norden des Landes auf einem Schnellboot unterwegs, fiel ins Wasser und ging unter. Die Suche war bisher erfolglos. Laut den Behörden ist die Chance, sie noch lebend zu finden, gering. Bundeskanzler Scholz musste Termine in Hessen heute absagen. Wegen eines Sportunfalls. Eine Regierungssprecherin teilte am Abend mit, dass Scholz beim Joggen gestürzt sei und Prellungen im Gesicht habe. Eigentlich wollte der Bundeskanzler heute mit Bundesinnenministerin Faeser auftreten. Die ist SPD-Spitzenkandidatin bei den hessischen Landtagswahlen Anfang Oktober.
WDR aktuell aus der Region.
In Essen wird heute ein ungewöhnlicher Gottesdienst gefeiert. In der evangelischen Kirche im Stadtteil Katernberg treffen sich Biker aus dem ganzen Ruhrgebiet. Danny Papst, WDR Essen.
Erwartet werden hunderte Motorradfahrerinnen und Fahrer. Sie holen sich den kirchlichen Segen und gedenken auch der Menschen, die bei Verkehrsunfällen gestorben sind. Seit dem Lutherjahr 2017 gibt es den Essener Biker-Gottesdienst regelmäßig. Dann läuft in der Kirche auch mal Rockmusik oder ein Biker fährt mit dem Motorrad bis in die Kirche hinein. Eingeladen sind alle, die Konfession ist egal und auch ein Motorrad ist keine Pflicht. Nach dem Gottesdienst fahren alle Biker zusammen in einem Corso durch Essen und teilweise auch durch Nachbarstädte.
Das war WDR. Aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, hier und da gibt es noch Dunst und Nebel, später setzt sich überall schnell die Sonne durch, in Winterberg bis 19 Grad, in Warendorf bis 23 und in Wuppertal bis 24 Grad. Morgen sieht's ähnlich aus, erst örtlich Nebel, später dann wieder überall Sonne bei 22 bis 29 Grad. Die Zeit 8.04 Uhr. WDR, die Verkehrslage, die A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen ist zwischen Osnabrück-Nahne und Kreuz Osnabrück-Süd wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Und die A46 Düsseldorf-Wuppertal ist in beiden Richtungen zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Holthausen bis morgen früh gesperrt. Die beiden Tunnel Wersten und Universität werden gewartet.
WDR 5 Lebenszeichen.
Nur nichts falsch machen. Rassismus und Empfindlichkeit von Burkhard Reinhardt.
Als ich 15 war, hörte ich im Radio zum ersten Mal Jazzballaden von Billie Holiday. Darunter ein Stück mit dem Titel Strange Fruit. Ich fragte mich, von was für seltsamen Früchten singt die schwarze Sängerin?
Südstaatenbäume tragen eine merkwürdige Frucht. Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel.
Black body swinging in the southern breeze.
Schwarze Körper schaukeln in der südlichen Brise. Seltsame Früchte hängen an den Pappeln.
From the poplar trees.
In der Stadtbücherei besorgte ich mir ein Buch, das über den rassistischen Geheimbund des Ku Klux Klan Bescheid wusste. Weiße Männer lynchten und verbrannten in den Südstaaten der USA, vor allem im letzten Jahrhundert, Afroamerikaner. Die Opfer baumelten nach den Massakern wie abgestorbene Früchte an den Ästen. Zum ersten Mal erfuhr ich, dass rassistische weiße Männer in den USA unzählige schwarze Menschen grausam umgebracht hatten. Ich war erschrocken, aber noch erschien mir im Alltag Rassismus sehr weit weg. In meinem Umfeld gab es noch keine schwarzen Menschen. Mit 20, ich studierte in Bochum an der Ruhr-Uni, hatten es mir die Soul-Sängerinnen und Sänger angetan. Marvin Gaye, Aretha Franklin, Otis Redding, die Supremes. Das waren meine Heroen und sind es zum Teil heute noch. Leidenschaft, Kraft und Ekstase, das war für mich schwarze Musik. Eigenschaften, die ich toll fand und von denen ich als hüftsteifer deutscher Student träumte. Mein Alltag sah komplett anders aus. An der Uni gab es unter den Kommilitonen so gut wie keine Farbigen. Unter den Dozenten oder Professoren sowieso nicht. In den Stahlwerken von Bochum, bei Krupp oder im Opelwerk, arbeiteten zwar Türken, Spanier und Italiener als Gastarbeiter, wie es so schön hieß, aber keine Afroamerikaner. Erst viel später, als ich in meinen 30ern eine Zeit lang in New York lebte, traf ich Schwarze im Alltag. Durch meine schwarzen Musikhelden kam ich mit einem sehr positiven Bild vom Schwarzsein in New York an. Die Afroamerikaner auf den Straßen, in der U-Bahn und in Cafés bestätigten meine Erwartung. Schwarze Menschen, das wurde für mich normal. Jedenfalls dachte ich das damals. Und ich dachte es noch bis vor kurzem.
Minneapolis, 25. Mai 2020. Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd kauft in einem Drugstore eine Schachtel Zigaretten und bezahlt mit einem 20-Dollar-Schein, den die Angestellten irrtümlich für gefälscht halten. Sie rufen die Polizei. Die Polizeibeamten zerren George Floyd aus dem Auto und fixieren ihn neben ihrem Dienstwagen brutal auf dem Boden. Floyd ist verängstigt. Er wehrt sich nicht. Der Einsatzleiter Derek Chauvin drückt sein rechtes Bein auf den Hals des am Boden Liegenden. Immer wieder stöhnt George Floyd: "I can't breathe. Ich kann nicht atmen." Passanten protestieren und filmen das Geschehen mit ihren Handykameras. Erst spät trifft ein Krankenwagen ein. Nach 9 Minuten und 29 Sekunden löst der Polizeioffizier sein Bein vom Hals des Afroamerikaners. In diesem Moment ist George Floyd bereits tot.
Ich war bestürzt, kann mich noch genau erinnern, wie die Aufnahmen vom Tod George Floyds im Fernsehen und später auf YouTube liefen. Danach Bilder von Protestaktionen der schwarzen Bevölkerung, Straßenkämpfe mit der Nationalgarde. Nicht zum ersten Mal kamen in den USA Afroamerikaner durch Übergriffe der Polizei ums Leben. Doch die Tötung von George Floyd löste diesmal eine weltweite Schockwelle aus. Unter dem Motto Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Beim US-amerikanischen Football und in den europäischen Fußballstadien knieten schwarze